Überlegt euch, was ihr bei einem expressionistischen Bild empfindet. Was seht ihr? Was haltet ihr davon?
Hallo, ich bin Hannah und bin 18 Jahre alt. Ja, und wenn ich mir ein expressionistisches Bild vorstelle, dann sehe ich Farben, starke Kontraste und ausdrucksstarke Konturen. Oftmals sind reale Gegenstände, wie zum Beispiel Gebäude, Menschen, Tiere oder vielleicht auch Landschaften abgebildet, wenn auch etwas abstrahiert. Das im Zusammenspiel mit der Starkfarbigkeit hat etwas sehr Ausdrucksstarkes. Der Künstler zieht den Betrachter auf jeden Fall in seinen Bann, was in mir persönlich eine große Faszination an diesem Kunststil erweckt.
Und nun haben wir das Bild Mädchenkopf mit rotem Turban und gelber Agraffe von Alexei Javlensky herausgesucht. Wer die Möglichkeit hat, kann es sich nun einmal anschauen. Stimmen eure jetzigen Eindrücke mit euren Vorstellungen überein?
Tatsächlich ja. Das Erste, was hier ins Auge sticht, sind die Starkfarbigkeit. Von Rot bis Blau ist alles dabei und die äußerst starken schwarzen Konturen bzw. die aussagekräftigen schwarzen Linien. Obschon es etwas abstrakt abgebildet wurde, ist das Mädchen, das hier im Zentrum steht, klar erkennbar. Es steht außer Frage, dass der Künstler hier etwas ganz Bestimmtes zum Ausdruck bringen wollte. Auf jeden Fall ein Bild, welches große Aufmerksamkeit erregt und aus der Masse hervorsticht. Hier geht man nicht einfach mal dran vorbei, sondern bleibt davor stehen, um es sich genauer anzuschauen.
Valeur Artistique, euer Kunstpodcast zur klassischen Moderne. Heute für euch dabei
Leonie Dingels,
Marie Reifer
und Lisanne Stamer. Wir begrüßen euch zur ersten Folge über die Stilrichtung des Expressionismus. Kunst zwischen Großstadtwahnsinn und Weltkrieg.
Wie der Name schon verrät, lässt sich der Expressionismus der Epoche der klassischen Moderne zuordnen, die das erste Viertel des 20. Jahrhunderts einnahm. Entwicklungen, die diese Epoche beschäftigten, waren
zum Beispiel die subjektive Weltsicht des Einzelnen oder die Formulierung neuer künstlerischer Themen. Die Künstler setzten sich mit den künstlerischen Mitteln auseinander, was zu einer Ausweitung der Kunstformen führte. Es kam zu einem Bruch mit der Tradition, einem Abschied von gültigen Gesetzen der Perspektive, der abbildhaften Darstellung und den Gesetzen der Farbigkeit.
Expressionismus. Habt ihr irgendwelche Ideen, wo der Name herkommen könnte?
Es erinnert mich an das französische Wort Expression. Oder an das englische Expression.
Da bist du schon auf einem ganz guten Weg. Das Wort Expressionismus stammt aber von den lateinischen Wörtern ex und premere ab, die zusammen so etwas wie Ausdruck bedeuten. Genauso wie es auch Expression und Expression tun. Jedoch war der Name anfangs keine Bezeichnung für den sich entwickelten Stil, sondern wurde von der Zeitschrift Sturm für Tendenzen verwendet, die mit der Tradition brachen und nach neuem Ausdruck strebten. Dieser Name gibt auch schon einen Ausblick auf die Merkmale, die diese Stilrichtung kennzeichnen.
Genau, da gibt es zum Beispiel die große Aussagekraft der Farben, die durch die ungemischten Ölfarben und den ausdrucksstarken, gut sichtbaren Duktus verstärkt wird. Welchen Eindruck erweckt diese Malweise denn bei euch?
In wenigen Worten beschrieben, radikal und lebendig. Die Gemälde wirken auf mich einfach spontan und echt.
Ich sehe das ein bisschen anders. Also mir fällt da zuerst ein anderes Wort ein, denn auf mich wirken die Gemälde in erster Linie unrealistisch. Das liegt aber auch daran, dass die Künstler nicht wirklichkeitsgetreu malten, wie man sehen kann, wenn man sich ein expressionistisches Gemälde anschaut, sondern Menschen einfach emotional und innerlich bewegen wollten. Ihnen ging es nicht darum, etwas zu beschönigen, sondern eher darum, das, was sie in der Realität sahen, das, was sie zum Schaffen drängte, auf die Leinwand zu bringen. Ich denke, sie wollten ihre eigene Realität abbilden. Sie wollten anderen das zeigen, was sie fühlten. Und dafür verzerrten sie ihre Darstellung übertrieben und gaben dem Motiv einen starken Ausdruck. Bewundernswert finde ich, dass die Künstler es schafften, ihre Individualität so auf ihren Bildern auszudrücken, obwohl sie die Darstellung auf die wesentlichen Linien und Formen reduzierten. Deswegen sind die Formen auf expressionistischen Gemälden grob und vereinfacht.
Bleibt aber noch zu klären, was die Künstler genau dazu antrieb, ihr Innerstes nach außen zu kehren. Zeitlich befinden wir uns im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts. Damit verbindet man natürlich zuallererst den Ersten Weltkrieg, dessen Gräuel manche Künstler auch versuchten, auf ihren Bildern zu verarbeiten. Eine andere wichtige Entwicklung war die Industrialisierung, mit der der Pauperismus, also die Verelendung von zahlreichen Menschen, einherging. So entstand eine regelrechte Kluft zwischen Arm und Reich, die auch als Thema des Expressionismus gilt.
Genau, aber hier könnte man noch hinzufügen, dass sich diese sozialen Probleme vor allem auf die Großstädte als Industriezentren konzentrierten. Daher scheint es naheliegend zu sein, dass die Künstler damals die Großstadt mit ihren existenziellen Härten als Motiv wählten. Wie eben schon bei den Merkmalen erwähnt, stellten die Künstler die subjektive Weltsicht des Einzelnen dar. Darüber hinaus beschäftigten sie sich auch mit dem Individuum in seiner ganzen Dramatik und Fragwürdigkeit. Andere Themen waren, nur um sie hier mal zu erwähnen, die Darstellung von Verborgenem, Visionen, Lebensgefühl, aber auch die Träume.
Kommen wir nun zur Geschichte des Expressionismus. Es gab drei bedeutende Menschen, die diese Epoche herbeiführten. Nietzsche, Gauguin und Van Gogh. Nietzsche sprengte mit seinem eigenwilligen Stil das bis dahin gängige Muster und ließ sich kaum einer klassischen Disziplin zuordnen. Paul Gauguin hingegen begriff Kunst als Abstraktion und schichtete mehrere parallele Bildebenen hintereinander, wodurch er dem perspektivischen Aufbau entsagte. Aber all das war noch gar nichts gegen Vincent van Gogh. Er übte den Expressionismus in seiner radikalsten Form aus, indem er mithilfe einer Kombination aus Wissen und Spontanität die Welt aus Farben neu zusammensetzte. Er bringt durch diese Technik seine innersten Gefühle auf die Leinwand. Diese waren Leidenschaft und Wahnsinn. Die Epoche des Expressionismus wurde jedoch nicht nur von diesen Künstlern, sondern auch von einem vorherigen Kunststil beeinflusst, dem Fauvismus. Aber wie genau hängen diese beiden Epochen jetzt zusammen?
Das ist eine berechtigte Frage, die oft aufkommt, allerdings auch leicht zu beantworten ist. Aus dieser Malerei, die sich 1900 in Frankreich entwickelte, können sich gewisse Merkmale des Expressionismus ableiten. Die Vertreter dieser neuen Tendenz wurden 1905 auf einer Ausstellung von verschiedenen Kunstkritikern mit Les Fauves, also die wilden Tiere, bezeichnet, da sie den Bruch der Konventionen bewirkten. Sie trugen die intensiven Farben in großen, vereinfachten Flächen sowie ohne Licht- und Schattenmodellierungen auf. Diese unverwechselbaren Merkmale prägen den Anfang des Expressionismus. Daraufhin wurde 1905 in Dresden eine Malervereinigung mit dem Namen Die Brücke gegründet. Diese Vereinigung wies gewisse Ähnlichkeiten mit den Fauvisten auf, aber darüber hinaus waren ihre Werke von einer über das Ästhetische hinausgehenden Idee geprägt. Sie sahen die Notwendigkeit einer Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Und somit kann man bestätigen, dass sich der Expressionismus aus der Malerei des Fauvismus ableitete, aber bei weitem nicht dasselbe bewirken wollte.
Also ich finde das alles sehr interessant. Es wurden also gleiche Mittel für unterschiedliche Botschaften genutzt. Aber wer genau gehörte denn jetzt zu dieser Malervereinigung?
Dazu gehörten viele bekannte Künstler wie Ernst Ludwig Kirschner, Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff, Max Pechstein und nicht zu vergessen Emil Nolde. Ihr Augenmerk lag auf der psychischen Verfassung der Dargestellten und sie nutzten häufig den Holzschnitt, da ihnen dieser die Möglichkeit zu flächigen, lapidaren und ausdrucksstarken Gestaltung der Motive gab. Da überrascht es auch nicht, dass sich die Künstler von der Kunst der Naturvölker inspirierten. Aber um noch einmal auf Emil Nolde zurückzukommen, von ihm gibt es ein wichtiges Zitat. Vielleicht habt ihr es ja auch schon mal gehört. Er bezeichnete all das als das Urwesenhafte, womit er die absolute Ursprünglichkeit sowie den intensiven, oft grotesken Ausdruck von Kraft und Leben in aller einfachster Form meint. Für ihn beschrieb dieser Satz also die Kunstepoche am besten.
Also für mich klingt das alles so faszinierend und bewundernswert. Die Gesellschaft muss die Künstler des Expressionismus doch förmlich vergöttert haben, oder?
Oh nein, so einfach war das nicht. Eher ganz im Gegenteil. Das Tun und die Ereignisse der Brücke waren zu dieser Zeit ein großer Skandal. Die Zeitschrift Sturm, die der Kunstkritiker Herwart Walden 1910 gründete, übte eine große Kritik an diesem Kunststil aus, weshalb der Name ja auch dort zum ersten Mal auftauchte. Die Zeitschrift war das Sprachrohr der bildenden Kunst, des Theaters, der Literatur und der Musik. Die Menschen haben gar nicht geschätzt, in was für einer bedeutenden Kunstepoche sie lebten. Heutzutage werden ihre Bilder jedoch wertgeschätzt, bewahrt und können in Museen besichtigt werden. Was würden die heutigen Künstler bloß alles geben, um einmal mit Vincent van Gogh, Paul Gauguin oder Emil Nolde sprechen zu können?
Also da kann ich nur zustimmen. Wie man aber vielleicht schon vermuten kann, ist die eben genannte Gruppe Die Brücke nicht die einzige Vereinigung geblieben, die sich dem Stil des Expressionismus widmete. So gründeten 1911 in München die Künstler Franz Marc und Wassily Kandinsky gemeinsam eine Gruppe, die sich der Blaue Reiter nannte. Teil dieser Vereinigung waren gleichermaßen Künstler wie Paul Klee, Gabriele Münter und August Macke.
deren Arbeiten hauptsächlich von einer poetischen Atmosphäre und intensiven Farbigkeit bestimmt war. Ein Jahr nach der Gründung dieser Gruppe kam es dann zur Veröffentlichung eines gleichnamigen Almanachs, also eines Kalenders, der auf die Synthese der Künste abzielte. Die Abbildungen enthielten dabei nicht nur zeitgenössische Werke, sondern ebenso etruskische Werke sowie Kinderbilder.
Betrachtet man zum Beispiel die Werke von Franz Marc, der sich vor allem nach dem Ursprünglichen und Naturnahen sehnte, genauer, erschließt sich einem das bestimmende Thema, der im Einklang mit der Natur lebenden Kreatur. Besonders ist auch die individuelle Symbolsprache der von ihm verwendeten Farben. Verkörpert die Farbe Blau für ihn das Männliche, so schreibt er der Farbe Gelb das Weibliche zu. Auch Rot, das symbolisch die Materie vertritt, spielt in seinen Gemälden eine zentrale Rolle. Sein Schaffen wurde dabei maßgeblich von dem Stil des Kubismus beeinflusst.
Wie wir ja auch eben schon angedeutet haben, kam es zur Zeit des sich entwickelnden Expressionismus auch zum Ersten Weltkrieg. Und dieser zählte dadurch ebenso zu den zentralen Themen dieser Stilrichtung. Vertreter setzten sich zunehmend mit der Brutalität des Krieges und der daraus resultierenden existenziellen Bedrohung auseinander. Künstler wie Max Beckmann, Wilhelm Lehmbruck, Ernst Barlach, Käthe Kollwitz und noch viele mehr sahen in der Gebärdensprache und Mimik den Ausdrucksträger menschlicher Gefühle. Den Körper eines Menschen stellte man nun also nicht mehr wohlproportioniert dar, sondern mit verlängerten Gliedmaßen, veränderten Proportionen und vereinfachten Formen. Diese Darstellungsweise intensivierte dabei vor allem auch den Ausdruck von Schmerz und Trauer.
Zu diesen Zeiten des Nationalsozialismus kam es schließlich zur Kehrtwende von der abstrakten zur gegenständlichen Kunst. In den 30er Jahren errichtete man eine eher traditionell klassizistisch orientierte Kunstdiktatur, die der Expressionismus mit seinem starken Ausdruck von Gefühlen nun einfach nicht mehr hineinpasste. Mit seiner Deklaration zur entarteten Kunst wurden die Bilder verboten und die Maler verfolgt. So musste auch Max Beckmann, der sich damals bereits mit den Gewalten seiner Zeit und den bestehenden Gefühlslagen auseinandersetzte, ins Exil flüchten.
Da hast du zwar recht, aber so einfach lässt sich das auch nicht verallgemeinern, denn nicht alle Künstler des Expressionismus waren den Werten und Zielen des Nationalsozialismus abgeneigt. Emil Neude zum Beispiel, dessen Werke zwar ebenso wie die seiner Kollegen als entartete Kunst diffamiert wurden, sympathisierte trotz allem mit den Nazis. Er vertrat eine antisemitische sowie rassistische Einstellung, die sich schon früh zeigte, als er sich damals dagegen aussprach, moderne französische Malerei der Stilrichtungen Impressionismus, Kubismus, Surrealismus und so weiter im deutschen Kunsthandel anzubieten.
Nach dem Zweiten Weltkrieg gewann der Expressionismus dann erneut an Bekanntheit. Kunstwerke erfreuten sich wieder großer Beliebtheit, da sie vor allem eine große Bandbreite an gesellschaftlichen Fragen mit einbezogen. Mit dem fortschreitenden Lösen von engen Form- und Farbzwängen eröffneten sich zusätzlich neue Möglichkeiten der freien Farbgestaltung für alle nachfolgenden Kunstrichtungen. Der Expressionismus war also ein Wegbereiter für die Kunst der folgenden Jahrzehnte. Und damit sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts angekommen. Wir danken euch fürs Zuhören und hoffen, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es um den Kubismus geht.